Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du wieder dabei bist, das freut mich wirklich sehr. So, und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann klick doch kurz auf Abonnieren. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family regelmäßig in deinem Feed landet. Ein fettes Dankeschön von mir an dieser Stelle noch an Mera Pet Food. Ohne die gäbe es diesen Podcast so nämlich nicht. Futter ist mehr als Energie. Es ist Fürsorge, Verantwortung und für viele von uns auch ein ganz persönliches Herzensthema. Denn wir alle wollen, dass unsere Hunde gesund bleiben. Aber was bedeutet eigentlich gute Ernährung? Und wie finden wir uns zurecht im Dschungel aus Meinung, Versprechen und Fütterungsmythen? Heute ist Susanne Scherber bei mir zu Gast. Tierärztin, Ernährungsspezialistin und aktuell bei Mera in der Forschung und Entwicklung. Sie bringt nicht nur geballtes Wissen mit, sondern auch Haltung. Sie macht sich stark für echte Aufklärung, für wissenschaftlich fundierte Entscheidungen und für eine Ernährung, die sich am Tier orientiert und nicht an Trends. Wir sprechen über Allergien und Inhaltsstoffe, über Mythen und Marketing, über neue Proteinquellen wie Insekten und darüber, warum Hunde längst keine Wölfe mehr sind. Was Susanne sagt, hat Hand, Fuß und Datenbasis. Sie fragt nicht, was klingt gut, sondern was wirkt wirklich. Wenn du deinem Hund Gutes tun willst, ohne dich im Internetwirrwarr zu verlieren, dann ist das hier deine Folge. Werbung. Meine Hunde sind zum Glück weniger empfindlich, aber ich habe einen Freund und der hat einen Hund und da ist es manchmal gar nicht so einfach, den Haufen aufzusammeln. Sein Hund braucht Futter für einen empfindlichen Hundemagen. Und jetzt kommt was, was du vielleicht noch nicht kennst, aber dein Hund lieben könnte. Seidenraupenproteine im Hundefutter. Klingt ungewöhnlich? Ist es auch, aber auch nur, weil es neu ist. Gleichzeitig eine der spannendsten Antworten auf viele Probleme unserer Zeit. Hunde mit sensiblen Magen, mit klassischen Fleischsorten funktioniert es nicht so richtig gut. Wunsch nach Nachhaltigkeit und fairer Produktion. Das Besondere, Seidenraupenprotein ist ein Nebenprodukt der Seidenherstellung. Kein Kraftfutter, keine Massentierhaltung, keine Energieverschwendung. Dafür hochwertig, super für sensible Mägen, richtig gut für deinen Hund und dazu auch noch CO2-arm in der Herstellung. In Pure Sensitive Seidenprotein steckt nur eine tierische und eine pflanzliche Proteinquelle. Klar, reduziert, durchdacht. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest oder es einfach mal ausprobieren magst, www.mera.de. Danke fürs Zuhören und jetzt geht's rein in diese spannende Folge. Hi Susanne.
Hallo Jan.
Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und ich bin sehr gespannt, was wir heute alles von dir zu hören bekommen. Wir können an der Stelle spoilern, wir beide haben schon mal fast eine Stunde telefoniert und ich fand's ultra spannend, was für Einblicke du mir gewährt hast.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, obwohl ich tatsächlich ein wenig nervös darüber bin. Aber ich freue mich, mein Wissen zu teilen und ein paar neue Themen von der Mera-Produktionsseite mit zu teilen und zu schauen, was du sagst, was beim Thema Ernährung und Hundefutter dich und die Hörer und alle anderen so interessieren könnte.
Cool. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Jeder, der einen Hund oder generell ein Haustier hat, beschäftigt sich wahrscheinlich viel damit. Was gebe ich meinem Hund, was gebe ich meinem Haustier zu essen? Worauf kommt es da an? Wie finde ich irgendwie gute Produkte? Gerade in der heutigen Zeit, ich mache irgendwie einmal Instagram oder generell mein Handy auf und habe sehr viel Vorschläge vor mir, was ich alles so füttern kann. Das wird ultra spannend, heute da reinzugehen. Wenn du magst, fangen wir aber ganz vorne an, damit man erstmal dich ein bisschen kennenlernt. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Ja.
Ja, okay, perfekt. Wer bin ich? Genau die Frage stelle ich mir auch jeden Morgen. Spaß beiseite. Ich bin Susanne. Ich bin von Berufswegen her Tierärztin. Ich habe auch tatsächlich noch eine Ausbildung davor als tiermedizinische Fachangestellte gemacht. Habe 2017 meinen Abschluss in Berlin gemacht und bin danach an den wunderschönen Niederrhein gezogen. Ich habe die ersten Jahre als praktizierende Tierärztin in Kleintierpraxen oder in vor allem einer Kleintierpraxis gearbeitet und habe dann den Weg in die Thematik Ernährung und Diätetik gefunden. Tatsächlich gar nicht über die Uni oder über den rein wissenschaftlichen Teil, sondern bei mir kam das damals über die Nachfragen von meinen Patientenbesitzern. Und ehrlich gesagt, genau die Klassiker, was du gerade auch schon angeteasert hast, nämlich was ist jetzt denn das richtige Futter für meinen Hund? Soll ich lieber Trockenfutter füttern? Soll ich Nassfutter nehmen? Soll ich selber kochen? Soll ich barfen? Muss da jetzt noch was dazu? Und. Und je öfter und je mehr Fragen kamen, auch dann natürlich, das war jetzt die Basics, aber auch in Bezug auf Krankheiten und andere Probleme, je mehr Fragen kamen, umso mehr habe ich natürlich gelesen. Also ich meine, wir haben im Studium, in der Ausbildung als Tierärzte, auch das ist vielen nicht bewusst, wir haben 2 Semester Tierernährung, wir haben Rohwarenkunde, wir kümmern uns um Futterzusammensetzung, also nicht nur was Großtiere, Rinder, Schafe, Ziegen und Co. angeht, sondern auch wirklich Kleintiere, Hunde, Katzen, auch Heimtierfütterung, was uns jetzt heute ja nicht interessiert. Natürlich haben wir das im Studium und natürlich bekommen wir da die Basics beigebracht. Aber das ist wie alles. Die Tiermedizin ist so breit gefächert. Und die Tiefe muss man sich im Nachgang selber aneignen über Fortbildung, über Lesen, über wie auch immer Seminare oder eben noch spezielle Weiterbildungsprogramme, was man als Tierarzt durchlaufen kann. Und so stand ich also dann da und die Frage, was ist denn jetzt nun das richtige und das beste Futter für meinen Hund? Ich konnte sie nicht beantworten. Ich kann sie immer noch nicht beantworten, weil es gibt nicht die eine richtige und perfekte Fütterung für jeden, sondern ehrlich gesagt ist mein Ansatz, dass man immer so ein Stück weit individuell schauen muss und sollte. Also was braucht der Hund oder die Katze? Was möchte der Hund oder die Katze? Und ganz wichtig, und das vergessen auch ehrlich gesagt immer viele, auch wenn die in der Beratung sind, was will denn eigentlich der Mensch? Also der die Leine im Endeffekt hält, was ist denn sein Ansinn? Nehmen wir die Familie, die 2 kleine Kinder hat, 2 und 5 Jahre und mit einem Hund, der ein Problem hat und wo man sagt, okay, eigentlich wäre jetzt das Optimum, dass man erstmal für den Hund kocht. Und dann die Familie, also die Eltern sagen, ja, also bei aller Liebe, aber ich schaffe es ja schon kaum, für mich und meine Kinder vernünftig zu kochen, weil uns die Zeit fehlt. Wie soll ich das denn jetzt noch für den Hund umsetzen? Dann muss man da überlegen, und da sind wir beim Thema Individualität, was ist denn jetzt die beste Möglichkeit? Also die beste Möglichkeit für diese Situation, nicht die 100% beste Möglichkeit grundsätzlich, sondern einfach für diese Situation, was kann ich denn da tun? So, und jetzt, das hatten wir auch gerade schon. Ich schweife ab. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach so, genau, wer ich bin. Okay, fängt super an.
Hey, by the way, es fängt wirklich super an. Ich finde es jetzt schon mega spannend. Wir brechen mal dein Wer du bist kurz auf, wenn du mal. Und wir kommen da gleich mit Glück wieder hin zurück. Du hast gerade was gesagt, nämlich erstmal die Basics, wie das überhaupt funktioniert. Und in meinem Kopf ist sofort die Frage aufgeploppt, naja, wie funktioniert das denn beim Hund? Also der nimmt irgendwas in seinem Maul, das ist klar. Im besten Fall, oder nee, jetzt fängt eigentlich schon die erste Frage an. Kaut der das oder schluckt der das direkt runter im besten Fall?
Kommt drauf an. Also es gibt Hunde, die kauen, es gibt Hunde, die schlingen. Es kommt auch ehrlich gesagt aufs Futter drauf an. Also wenn du einem großen Hund, nehmen wir jetzt eine Dogge, wenn du dem so ein kleines Trockenfutter gibst, dann wird dir das eher ungekaut runterschlingen, weil da seine Zähne gar nicht schaffen, auf die Kroketten großartig zu beißen. Wenn du zum Beispiel im Vergleich dazu einen Pudel nimmst, der schon eher wählerisch ist, also die meisten Pudel sind sehr wählerisch, der wird eher vorsichtig das Futter aufnehmen, vielleicht nochmal im Maul hin und her kreisen lassen, um dann zu entscheiden, nein, danke, ich esse das nicht. Aber genau, also das kommt auf die Futterart an, es kommt auf die Größe an, Vergleich Trockenfutter, Nassfutter, wie gesagt, gekocht, vielleicht auch noch, wenn du jetzt das rohe Fleisch mit dazu nimmst, mit größeren Stücken, dann sollte schon gekaut werden, aber auch da so ein Schlinger, der klassische Schlinger ist halt hier der Labrador, ne? Da sagt man immer, die 3-Sekunden-Regel zu Hause, wenn man so auf den Boden fällt, gilt nur so lange, wie man keinen Labrador im Haus hat, weil dann ist es eher schneller weg, als dass man schauen kann. Also, ne, Futter wird aufgenommen, erstmal egal was. Ich denke, da kommen wir später noch dazu, wie man das wirklich sinnvoll unterscheidet, um zu schauen, was denn eigentlich dann für den eigentlichen Hund passt. Futter wird aufgenommen, geht über die Speiseröhre in den Magen. Im Magen haben wir die so eine Primärverdauung, da wird das Futter erstmal mechanisch zerkleinert, emulgiert, Magensäure kommt dazu und dann die ersten minimalen Verdauungsenzyme. Wird weitergeleitet, landet im Dünndarm. Im Dünndarm haben wir die Hauptverdauung. Also dort wird aus Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten werden die kleineren Einheiten, also Aminosäuren, die Fettsäuren werden emulgiert, bereit gemacht, dass sie über die Darmwand aufgenommen werden können. Und natürlich auch die Kohlenhydrate, also das, was sozusagen eher die schnellen Energieträger sind, wird dann die Glucose rausgelöst, beziehungsweise komplexere Sachen. Und das wird dann über die Darmwand aufgenommen, geht ins Blut, wird verteilt, dahin, wo auch immer es hin soll. Aminosäuren meistens in die Leber, Kohlenhydrate, also die Glucose, je nachdem, wo gerade Energie gebraucht wird. Und damit die Verdauung im Dünndarm funktionieren kann, brauche ich die Verdauungsenzyme. Die kommen aus der Bauchspeicheldrüse beim gesunden Tier. Und diese Kaskade, dass die Bauchspeicheldrüse die Enzyme freigibt, das ist ein ziemlich komplexes System. Da gehen wir jetzt, glaube ich, nicht so tief drauf rein. Also Ernährungsphysiologie, ich finde es super spannend. Logisch, aber das ist ja auch mein täglich Brot seit Jahren. Deswegen, die Ausführung sparen wir unseren Zuhörern. Ganz wichtig ist, und ich glaube, auch da werden wir bestimmt später noch drauf zurückkommen, dass eben wichtig ist, dass die Nahrung, erstmal egal was der Hund aufnimmt, dass das so konzipiert sein sollte, dass eben die Verdauung wirklich hauptsächlich im Dünndarm stattfinden kann. Alles, was ich dann an meinen Standardnährstoffen, eben Protein, Fette und Kohlenhydrate, auch so, ich nenne es immer ganz einfach die Makronutrients, also die Makronährstoffe, dass da die Hauptverdauung stattfinden muss. Alles, was ich dort eben nicht verdaue, kann im weiteren Verdauungstrakt, also wenn wir vom Dünndarm dann weiter nach hinten gehen, irgendwann landen wir im Kolon, also im Dickdarm und dann natürlich im Rektum, kann im Dickdarm zu Problemen führen, weil wir dort eigentlich nur noch eine kleinere bakterielle Verdauung von Faser- und Ballaststoffen haben. Und das ist ein super wichtiger Aspekt. Dort wird Wasser aufgenommen, da werden nochmal Elektrolyte rein, raus, eben Wasser geht raus, also Flüssigkeit. Und wenn ich da zu viel Eiweiß noch habe, was ankommt, vermehren sich sogenannte proteolytische Bakterien. Das sind Bakterien, die sich auf Eiweiß spezialisiert haben, die zwar in der Darmflora da sein dürfen und können, wir wollen die aber nur bis zu einem gewissen Grad haben. Mhm. Und wenn die viel Nährstoffe bekommen, also eine große Nährstoffgrundlage, weil einfach im Dünndarm zu wenig davon verdaut wurde, dann vermehren die sich. Und das führt im Worst Case, bei vielleicht auch schon einem angeschlagenen Hund, führt das zu einer Dysbiose beziehungsweise mindestens zu Verdauungsstörung. Bei dem standardnormal gesunden Hund passiert da meistens nichts. Also man merkt, okay, der hat ein paar mehr Flatulenzen, wir haben halt Zweifel Gasbildung. Der pupst dann halt mehr, ist unangenehm, vielleicht bei der Familienfeier, wenn der Hund unterm Tisch liegt, nicht ganz so schön. Aber das macht keine Probleme in dem Sinne. Führt gegebenenfalls auch zu weicherem Kot, weil dann auch die Flüssigkeitsaufnahme beziehungsweise die Liegezeit vom Kot ein Stück weit gestört ist. Aber auch das ist uns egal. Dann hat der Hund halt mal weicheren Kot. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Wenn ich aber einen Hund habe, der sehr magendarmsensibel ist, also nehmen wir unsere chronischen Magen-Darm-Patienten, IBD, die potenziellen Futtermittelallergiker, die eben stark auf Futtermittel und auf Veränderungen auch der Zusammensetzung vom Futter reagieren, da ist es richtig blöd. Und das kann dann wieder zu Problemen führen und eben das, was dann der Besitzer merkt und sagt, okay, jetzt hat mein Hund schon wieder 3 Tage Durchfall, jetzt ist Murks, jetzt muss ich schauen.
Ach, crazy ist das komplex, wenn man die so zuhört. Und du hast ja gerade wahrscheinlich nur 10% von diesem Ganzen erzählt, was da wirklich irgendwie abläuft.
Ja.
Das zeigt ja, an wie vielen Stellschrauben man ansetzen kann, also sowohl als Halter, Halterin, aber auf der anderen Seite dann auch ihr. Und jetzt, boah, wir haben richtig Glück, wir können den Bogen zurück zu dir schlagen, wer bist du eigentlich? aber auch ihr als diejenigen, die quasi in der Forschung und Entwicklung von Hundefutter tätig seid, weil ihr so viele Ansatzpunkte habt.
Das ist ein wunderschöner Bogen, den du hier geschlagen hast, Jan. Sehr gut. Genau, also da haben wir es wieder. Ich bin Tierärztin, spezialisiert auf Ernährungsberatung und Diätetik. Das habe ich die letzten Jahre betrieben, also im Kleineren und im Einzelnen. Da habe ich meine Patientenbesitzer beraten zu der richtigen und passenden Fütterung, ne, wie es am Ende individuell sinnvoll ist. Und ich bin seit letztem Jahr April bei Mera im Bereich Forschung und Produktentwicklung und arbeite dort als Tierärztin eben in dem Bereich und mache alles, was mit der Entwicklung, Qualitätssicherung, Kontrolle, futtermittelrechtliche Themen und auch einfach zwischendurch, einfach sage ich so, mit Neuinnovationen zu tun hat. Also wenn wir doch mal sagen, okay, es kommt ein neues Produkt, wir machen nicht nur eine Anpassung, da bin ich auch mit dabei. Und ja, genau das, was du gerade sagst, Jan, es ist halt nicht nur, dass ich schaue, was will denn aktuell der Verbraucher oder was möchte denn der Hundebesitzer am liebsten in seinem Futter haben. Ich meine, das geht im Zweifel auch ein Stück weit auseinander zu dem, wo ich sage, hey, aber schön, dass ihr das so haben wollt, macht vielleicht gar keinen Sinn, weil aus Gründen, Thema Verdaulichkeit, Thema Magen-Darm-Trakt oder auch im Zweifel Akzeptanz.
Wie Wie wichtig würdest du sagen, ist das Thema Hundefutter heute in der Hundehaltung? Wenn wir uns das so rückblickend mal in den letzten Jahren angucken oder anders. Ich frage mich immer, gab es all diese Probleme schon immer und wir wussten einfach nichts davon, weil wir halt alle nicht so gut vernetzt waren und wir keine Podcasts hatten, kein Instagram, kein Facebook, nicht jeder sein Leid klagen konnte. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern einfach, ne, das Problem war trotzdem da, aber du hast es halt irgendwie mit deiner besten Freundin oder mit deinem besten Kumpel auf dem Hundeplatz geteilt, aber dann ging es darüber nicht hinaus. Oder sind das alles irgendwie so neuere Probleme?
Ehrlich gesagt, sowohl als auch. Also auch da, das ist jetzt vor allem auch meine Meinung und meine Sicht auf die Thematik. Was ich merke, ist, dass wir, ich nehme mich da rein, ich bin selber Hundebesitzerin und kenne die Themen von der Halterseite, von der tierärztlichen Seite und jetzt natürlich auch von der Industrieseite. Und was man schon sagen kann, ist, dass das zugenommen hat. Also die Probleme haben zugenommen, das Bewusstsein, starten wir vielleicht damit, das Bewusstsein dafür, wie wichtig eigentlich die Ernährung ist, hat zugenommen. Für mich sehe ich da ganz klar einen Rüberschwappen aus der Humanmedizin beziehungsweise aus der Humanernährung. Auch da ist in den letzten Jahren das Bewusstsein dafür gestiegen, wie wichtig eigentlich das ist, was wir aufnehmen. Der Klassiker, ne, wenn ich egal was in mich hineingebe, es muss schon so für mich sinnvoll sein, dass was Gutes bei rauskommen kann. Also wenn ich in einen Benziner, Diesel tanke, dann fährt er nicht mehr und ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast sagen darf, aber shit in, shit out. Also yeah, das, ne? Yeah, also gibst du Mist rein, kommt Mist raus und umgedreht. Und das Bewusstsein dafür, was man eben über die Ernährung erreichen kann, aber auch im Zweifel falsch machen kann, ist gestiegen. Das definitiv. Woran liegt das? Ja, rüberschwappen, Humanernährung. Unsere Tiere sind, also die Funktion des Hundes hat sich gewandelt. Und zwar ganz stark. Auch das wirst du wahrscheinlich sogar noch besser kennen als ich. Aber früher waren die Hunde eher Begleiter beziehungsweise hatten einen Nutzen als Schutzhunde, als Arbeitshunde, als Jagdbegleithunde. Und das heißt, sie hatten eine Aufgabe, die musste erfüllt werden, so gut wie möglich. Aber das Ziel war nicht, dass das Tier sozusagen unser Begleiter, ein Familienmitglied ist und möglichst so lange und eben auch so gesund wie möglich an unserer Seite bleibt. Und das ist jetzt genau das, was wir sagen oder was wir auch, wenn man sich umfragen beziehungsweise da den Wandel anschaut. Unsere Tiere, unsere Haustiere, Hunde, Katzen, auch kleine Heimtiere sind Familienmitglieder. Und was macht man mit Familienmitgliedern? Man kümmert sich. Auch das ist Psychologie, was man sich anschauen kann. Und natürlich möchte ich, und hey, da spreche ich von mir jetzt, ich möchte, dass mein Hund so gesund und so lange und eben so fit wie nur irgendwie möglich an meiner Seite ist. Und dafür tue ich alles erdenklich Mögliche. Und da gehört die Ernährung mit rein. Und seien wir ehrlich, die Ernährung ist nun mal die Basis. Damit fängt's an. Das ist die Basis für ein gesundes Leben.
Das ist jetzt vielleicht out of the box, aber wenn ich ab und zu einkaufen gehe und ich habe das große Glück, ich muss das selber nicht so häufig tun, dann bekomme ich jedes Mal, und das meine ich jetzt wirklich, einen Riesenschock, wie sich Preise entwickeln und kann das dann immer kurz wieder nachvollziehen, was ich ja in den Wochen dazwischen nicht verstehe, warum das alles so teuer ist. ist gute Hundeernährung heute auch an einen gewissen Betrag X gebunden?
Das ist eine schwierige Frage, würde ich sagen. Also gute Hundeernährung per se muss nicht teuer sein.
Okay.
Also kann, je nachdem, welche Anforderungen ich als Besitzer habe, kann teuer sein, je nachdem, wie kompliziert mein Hund ist. Aber gute Ernährung oder gute Fütterung und gutes Futter muss nicht exorbitant teuer sein. Weil was die Basis ist, was gutes Futter ausmacht, ist eigentlich relativ einfach. Zumindest wenn wir im Fertigfutterbereich sind. Also vielleicht als erstes die Unterscheidung, also versuche ich das auch immer in meinen Vorträgen zu erklären. Wir haben, wenn wir über das Thema Futter und Fütterungsmöglichkeiten sprechen, erstmal zwei große Bereiche. Wir haben einmal die Fertigfutter, dazu gehört Trockenfutter, Nassfutter. Dazu gehören so als Unterkategorien vom Trockenfutter das kaltgepresste Trockenfutter oder so halbfeuchtes Trockenfutter. Wenn du magst, können wir da gleich nochmal drauf eingehen, was es da für Unterschiede gibt. Auch da gibt es so viele und tausend und eine Mythe, wie auch immer. Dann gibt es da das klassische Nassfutter und das ist sozusagen der Bereich vom Fertigfutter. da bin ich ja jetzt auch zu Hause. In dem Sinne. Wenn wir uns die andere Seite aber anschauen, haben wir auch immer noch den Bereich, dass man das Futter selber zusammenstellen kann. Da reden wir über eine klassische Kochration. Also, ne? Keine Ahnung, nimmst irgendeine Eiweißquelle, Kohlenhydratquelle, Gemüse, Öle, Mineralzusatz und kannst dein Hund, wenn du magst, bekochen. Die Katze auch, da musst du ein bisschen mehr beachten. Dann haben wir dort den Bereich des Barfens, also die klassische Rohfleischfütterung. Und dann können wir natürlich auch noch beide Bereiche miteinander vermischen und sagen, man macht eine Art Mischfütterung. Ich glaube, das machen auch viele tatsächlich unbewusst. Ehrlich gesagt, Mischfütterung fängt ja schon da an, wenn du deinem Hund morgens und abends klassisch Trockenfutter gibst und dazu bekommt er immer noch ein paar Tischreste. Und ja, Tischreste, Nudeln, Kartoffeln und da mal ein bisschen Blumenkohl, Brokkoli oder mal ein Stück Hühnerbrust. Da passiert nichts, alles gut. Außer, dass der Hund dann vielleicht bettelt, aber hey, das liegt dann in der Natur des Hundes. Also das ist sozusagen die erste Unterscheidung. Und natürlich, wenn ich im Fertigfutterbereich mich dann einmal genauer umschaue und als Besitzer auch wissen möchte, ja okay, aber wie erkenne ich denn jetzt, was ein vernünftiges und was ein gutes Futter ist? Also die Auswahl ist immens. Also es ist immens.
Riesig. Also sorry, aber ich wohne auf dem Dorf und wir haben hier so, ich sag mal, 20 Autominuten entfernt, den ersten größeren Laden, regaleweise. Und ich habe mich schon so oft vorgestellt, wenn ich da als Ersthundebesitzer beim allerersten Mal reingehe, ich brauche eine Woche, bis da wieder rauskomme, weil ich überhaupt nicht verstehe, was die von mir wollen.
Genau, Katastrophe. Also wirklich Katastrophe. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich arbeite jetzt als Tierärztin, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren im Bereich Ernährung und Diätetik. Und regelmäßig, also früher, als ich noch die Ernährungsberatung wirklich täglich mehrmals gemacht habe, selbst da hatte ich mindestens dreimal die Woche irgendeine neue Firma, irgendein neues Futter, wovon ich noch nie vorher gehört habe und dachte, mein Gott, meine Güte, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Der Markt ist echt unübersichtlich geworden. Es gibt super viele Inverkehrbringer, was nicht gleich Hersteller ist. Auch da kann man vielleicht nochmal die Biege drauf machen. Es gibt, wenn wir uns Deutschland anschauen, also ja, eine Handvoll, ein bisschen mehr als eine Handvoll richtige Hersteller, die also nicht nur einen Markennamen in dem Sinne besitzen und eine Rezeptur stellen, sondern auch wirklich herstellen. Dazu gehören wir und noch ein paar andere größere Firmen. Aber es gibt halt auch den Bereich, also Jan, du kannst, wenn du Bock hast und ja jetzt denkst, boah geil, ich will ein Hundefutter auf den Markt bringen, kannst du bei uns anrufen, dann landest du bei einem Kollegen aus dem Bereich zum Beispiel Private Label und dann kannst du sagen, was du haben möchtest. Dann landest du irgendwann bei mir und Stefan in der Abteilung, also im Bereich Forschung und Entwicklung. Dann besprechen wir die Rezeptur. Dann sagen wir, was futtermittelrechtlich und ernährungsphysiologisch geht oder eben nicht geht, weil du dir vorstellst, keine Ahnung, der Hund soll jetzt ab sofort nur noch Rentierfleisch bekommen. Und dann sage ich dir, auf gar keinen Fall. Und dann sagt dir mein Kollege auch, auf gar keinen Fall. Und dann fangen wir nochmal von vorn an. Aber das heißt, Hersteller ist nicht gleich Marke, ist nicht gleich ein Verkehrbringer, ganz wichtig. Und wie bin ich jetzt da hingekommen? Ich habe den Faden verloren.
Ey, gar nicht dran mal. Das Problem ist, egal was du anfängst, ich finde alles so spannend, dass ich dir einfach folge. Wir sind im Ursprung dahergekommen, dass du die zwei unterschiedlichen Arten ins Feld geworfen hast zwischen Fertigfutter und ich koche selber. Ah, ja, dann habe ich den Bogen geschlagen zu meinem örtlichen größeren Laden hier und jetzt sind wir da, wo du gerade bist.
Ja, genau, so. Und dann hast du halt, wenn du in dem Geschäft bist, super viele unterschiedliche Verpackungen, Auslobungen und Sonstiges. Und dann noch mal die Übersicht zu behalten und zu sagen, okay, was macht denn jetzt Sinn oder was macht denn keinen Sinn, ist super kompliziert. Das Erste, worauf man als Besitzer achten kann, wenn man rausfinden möchte, erstmal, ob man ein vernünftiges Futter in der Hand hat oder nicht. Als allererstes muss man schauen, habe ich es mit einem Alleinfuttermittel zu tun? Und das muss auch draufstehen. Also wir haben futtermittelrechtlich wirklich Vorgaben, wie Futter konzipiert sein muss, damit es in Deutschland auf den Markt gebracht wird, beziehungsweise ne, welche Angaben draufstehen müssen. Also das ist jetzt hier die klassischen MHD-Herstellernummer und so weiter. Okay, davon mal abgesehen, weil das MHD interessiert uns vielleicht noch als Käufer, aber Herstellernummer meistens ja nicht. Was ich wissen muss, ist, dass, oder was ich wissen sollte, ist, dass als allererstes oder als wichtigstes draufstehen muss, dass es ein Alleinfuttermittel für Hunde oder eben Katzen ist. Ich meine, die Katzen sind ja, wir halten die heute mal ein bisschen raus. Ich mag Katzen sehr. Die sind aber noch mal spezieller als der Hund. Also das ist, da können wir wahrscheinlich noch drei Podcast-Folgen zu füllen und das ist aber nicht unser Ansinn.
Aber das ist ja crazy. Sorry, dass ich kurz reingehe, aber das hätte ich gar nicht gedacht, weil die fressen ja einfach so Mäuse und so. Ich dachte, das ist jetzt so total easy.
ja, das ist die Katze, die rausgehen kann, aber die Katze, die in der Wohnung lebt oder die Katze, die in der Wohnung lebt und zwischendurch mal rausgeht, die ist von der Ernährungsphysiologie und vom Stoffwechsel her echt anders als der Hund. Also die Katze ist so der klassische Carnivore. Die braucht wirklich eine bestimmte Menge an Fleisch und Aminosäuren und auch einen hohen Fettgehalt im Futter, weil sonst der Stoffwechsel nicht funktioniert. Die hat auch andere essentielle Aminosäuren als der Hund zum Beispiel. Die Katze braucht Taurin im Futter, obwohl das auch gerade beim Hund noch diskutiert wird. Aber auch das geht, glaube ich, zu weit heute. Genau, du schüttelst mit dem Kopf. Nein, das machen wir nicht. Machen wir auch nicht. Das ist too much information.
Also, sorry nochmal, aber ich schüttel mit dem Kopf, weil ich es so ultra komplex alles finde. Und natürlich, wenn du darüber erzählst, dann sage ich so, ja klar, ja klar, ja klar. Aber ich bin ehrlich, ich gehe in diesen Laden rein und ich sehe Katzenfutter genau neben Hundefutter. Und in meinem Kopf war es so, ja, die ernährst du schon relativ ähnlich. Da kaufst du einen Sack und dann machst du hier mit deinem Messbecherchen und dann ist die Welt schon irgendwie in Ordnung. Das ist ja richtig verrückt, was da alles dahinter steckt.
Es ist weitaus komplexer, als man, als recht, wenn man sich da in der Thematik nicht so drin befindet, als es zu Beginn scheint. Genau, zurück zum Alleinfuttermittel. Also Alleinfuttermittel hat auch so gesetzlich festgelegt, es wird nicht schnöde, keine Sorge, ich lese keinen Gesetzestext vor. Aber es heißt einfach nur, dass das Futter so konzipiert sein muss, dass der Bedarf des Hundes jeden Tag aufs Neue gedeckt wird. Und das ist die Krux an der Sache, beziehungsweise das ist wichtig. Deswegen erwähne ich das jetzt relativ früh auch schon. Alleinfuttermittel heißt, der Bedarf des Hundes muss jeden Tag gedeckt sein. Was ist der Bedarf des Hundes? Haben wir Bedarfszahlen für, sind festgeschrieben, wissenschaftlich fundiert. Der ein oder andere mag jetzt diskutieren und sagen, ja, aber das ist ja schon was älter und wer weiß, ob die Zahlen alle noch so stimmen. Aktuell ist es nun mal das, womit wir arbeiten und wo wir wissen, dass wenn wir diese Zahlen bzw. den Bedarf eben nicht decken an, nehmen wir jetzt, keine Ahnung, Calcium, Phosphor bei Welpen im Wachstum. Ist super wichtig für die korrekte Ausbildung von Knochen und Gelenken. Und eben vom richtigen Wachstum. Wenn das nicht passt, kann das zu Gelenks- und anderen Problemen führen. Der Anspruch an das Futter muss eben sein, dass es den Bedarf sozusagen jeden Tag aufs Neue erfüllt. Wenn das nicht der Fall ist, darf es halt kein Alleinfuttermittel sein. Also erster Fakt ist, ich schaue drauf, steht da der Satz oder beziehungsweise das Wort Alleinfuttermittel. So, wie kann ich denn jetzt als Besitzer sehen, ob es auch wirklich ein Alleinfuttermittel ist? Und da wird es ein bisschen komplizierter, weil man sich da etwas anschauen muss, wo viele sagen, ja, aber das will ich ja gar nicht im Futter haben. Also ein Alleinfutter per se bekomme ich nur über natürlich eine gute Auswahl an den sogenannten Makronährstoffen. Also ne, ich muss schauen, dass Eiweiß enthalten ist, Fette, Fettsäuren, Omega-3, Omega-6, dass davon die passenden Mengen da sind. Kohlenhydrate braucht der Hund nicht unbedingt. Auch da könnten wir jetzt eine Riesendiskussion starten. Die sind aber tatsächlich sinnvoll und gut. Unsere Hunde sind keine Wölfe mehr. Der nächste Mythos, ich werde nicht müde zu erzählen, der Hund ist kein Wolf mehr. Schaut euch unsere Rassenvielfalt an, schaut euch die Evolution an und wem das noch nicht reicht, schaut euch die Studien und die Daten an über die Genverteilung für die Stärkeverdauung. Die Daten gibt es, die sind nicht gefälscht oder sonstiges. Und man kann tatsächlich auch in den Studien sehen, dass Hunderassen, die eher solitär und eher abseits von Menschen aufgewachsen sind oder die noch sehr in sich sind, dass die weniger Stärkeverdauungsgene, also weniger Gene für die Stärkeverdauung, also das AMIB2B-Gen haben, als jetzt zum Beispiel Labrador, Weimaraner, Wischler, wie auch immer.
Das heißt, wir haben das selber dahin gezüchtet?
Ja. Nicht nur gezüchtet, da gehst du fast schon einen Schritt zu weit, sondern das ist einfach diese natürliche Entwicklung. Der Hund hat sich, oder der Wolf, fangen wir mal beim Wolf an, ohne da jetzt auch riesen Ausführungen zu machen, aber der Wolf hat sich irgendwann dem Menschen angeschlossen. Vermutung liegt, was mein letzter Stand ist, daran, dass es bei Mensch oder bei Menschen in der Nähe Essensreste, Futterreste und eben auch eine gewisse Sicherheit gab. Und genau da sind wir bei dem springenden Punkt. Die Hunde, Wölfe / Hunde, haben sich sehr lange Zeit eben von dem ernährt, was der Mensch übrig gelassen hat. Und was essen wir Menschen? Also zumindest seitdem wir wissen, wie man Getreide verarbeitet. Und jetzt habe ich auch schon das böse Getreidewort in den Mund genommen. Was essen wir, seitdem wir wissen, dass wir Getreide verarbeiten können und wie man das Ganze sich zu Nutzen machen kann? Eben stärkehaltige Sachen. Und daraufhin hat sich, das ist jetzt natürlich nicht von heute auf morgen, aber daraufhin hat sich der Verdauungstrakt angepasst. Was der Hund nicht hat, ist Stärkeverdauung in der Mundhöhle, also in der Maulhöhle hat der Hund nicht. Aber da sind wir bei der Eingangsfrage, die du vor, keine Ahnung, 10 Minuten oder so mal gestellt hattest. Wie nehmen wir denn überhaupt oder wie nehmen Hunde die Nahrung auf? Die kauen halt nicht. Mhm. Wir haben da keinen, also Speichelfluss gibt's schon, aber eben nicht so stark, dass man kaut und vermischt und kaut und vermischt. Das heißt, beim Mensch Stärkeverdauung, erster Schritt in der Mundhöhle. Beim Hund beginnt das erst später.
Ach, crazy, ist das alles wild, ey.
Ja.
Ist ja mega spannend. Also, ich muss kurz alles in meinem Kopf sortieren. Das, das wird auch so eine Folge, die ich mir, glaube ich, 2 oder 3 Mal danach anhöre, weil ich glaube, dass man jedes Mal irgendwo anders gedanklich kurz hängen bleibt, diesen Faden für sich weiterspinnt und dann natürlich einfach das nächste verpasst. Aber das ist gar nicht dramatisch. Es ist einfach gerade gefüllt mit ganz, ganz viel Input. Und das finde ich richtig gut. Also und ich probiere jetzt derjenige zu sein, der immer wieder den Bogen zurückschlägt. Ich habe jetzt diese Tüte in meiner Hand und da steht drauf, dass es ein Alleinfuttermittel ist. Und ich bin jetzt den nächsten Schritt weitergegangen und gucke mir an, ob es auch wirklich eins ist und alles da drin ist, was da drin sein muss, damit der tägliche Bedarf, das habe ich jetzt schon mal verstanden,
ja, sehr gut,
jeden Tag aufs Neue gedeckt wird. Eine Frage dazu noch. Heißt das, dass jeden Tag alles gedeckt ist oder heißt das, dass der Hund zum Beispiel über eine Woche das essen müsste, damit dann alles gedeckt ist? Also weißt du, was ich meine mit der Frage?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und nee, tatsächlich, die gesetzliche Definition, um es ganz schnöde zu sagen, ist, Alleinfuttermittel heißt, der Bedarf des Hundes muss jeden Tag aufs Neue gedeckt sein. Das heißt nicht in Summe auf die Woche hochgerechnet oder in Summe auf den Monat hochgerechnet oder wenn ich irgendetwas abwechselnd fütter, das ist zum Beispiel schon mal ein Red Flag, wo ich als Besitzer aufpassen muss, wenn auf dem Futter draufsteht, dass man irgendetwas abwechselnd mit irgendetwas anderem geben muss, dann kann es kein Alleinfuttermittel sein, weil, wie gesagt, gesetzlich festgelegt. Und was brauche ich? Also ne, neben meinen Makronährstoffen, ich brauche halt meine Mikronährstoffe. Das sind Vitamine, das sind Mineralstoffe und Spurenelemente. Und aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil sie in natürlicher Form nicht in den Mengen oder weniger in den Mengen vorkommen, wie man sie im Futter hat. Oder aber, weil sie auch über die Futterherstellung ein Stück weit verbraucht werden, müssen wir diese Mikronährstoffe ins Futter mit zugeben. Und das ist jetzt der Begriff der Zusatzstoffe. Und das muss halt ganz klar deklariert sein. Also ne, es gibt auch da Regeln, was wir deklarieren, also was wir auf die Verpackung schreiben müssen, eben was im Futter drin ist oder eben was im Futter nicht drin ist. Nicht alles muss auf die Verpackung geschrieben werden, aber die Zusatzstoffe mit einer Höchstmenge, auch dafür gibt's Regeln, auch das ist klar geregelt. Und diese Zusatzstoffe muss ich auf der Verpackung ergänzen und dazu schreiben. Und da, also da haben wir wieder den Punkt, was sage ich als Tierärztin und als Entwicklerin zu einem guten Hundefutter und was sagt der Verbraucher zu einem guten Hundefutter? Der Verbraucher möchte das Ganze so natürlich wie möglich haben.
Ja.
Verstehe ich als Hundebesitzer. Ich möchte natürlich auch, dass mein Hund so natürlich, in Anführungsstrichen, wie möglich gefüttert wird. Aber ich als Tierärztin und als Entwicklerin möchte, dass das Futter so konzipiert ist, dass es eben den Bedarf erfüllt. Und dass es ein gutes Futter ist auf Basis der Ernährungsphysiologie. Und da landen wir dabei, dass ein Futter, ein Fertigfutter ohne Zusatzstoffe, ohne verschiedene Ergänzungen per se nicht möglich ist. Das ist auch die Thematik. Wir können hier den Bogen schneiden oder den Bogen nehmen zum Thema BAFEN. Rein über nur Fleisch und Pflanzen und vielleicht da noch eine Alge schaffen wir es nicht, den Bedarf des Hundes zu decken. Das macht, wenn ich das mal zwischendurch mache, weil ich ihr, keine Ahnung, 2 Tage lang was anderes fütter oder so, macht das bei einem erwachsenen, gesunden Hund nichts aus. Wo wir aber echt in Probleme kommen, ist zum Beispiel Welpenfütterung oder dann als nächstes dann eben die Senioren, die erwachsenen Hunde, die verzeihen uns sehr, sehr viele Fütterungsfehler. Der Welpe verzeiht uns gar nichts. Und der Welpe verzeiht uns vor allem in den ersten Monaten, bis er ungefähr ein halbes Jahr alt ist. Das ist die Hauptwachstumsphase. Bis dahin, alles, was ich dort in der Zeit falsch fütter, hat Auswirkungen auf später.
Okay, krass. Das ist ja richtig crazy. Verrückt. Ich muss wieder meinen Kopf kurz arbeiten lassen, aber das heißt, nein, anders. Warum gibt es denn, also Futter ist ja wirklich so ein Riesenstreitthema. Das geht ja so weit, dass Menschen nicht mehr miteinander reden, weil da irgendwie Philosophien auf Philosophien prallen und der barft, sagt, wie kannst du Trockenfutter und der Nassfutter, wie kannst du barfen und warum ist das denn so, wenn es unterm Strich eigentlich, boah, jetzt ist das vielleicht viel zu einfach gesagt, aber wenn es eigentlich nur darum geht, jeden Tag die Anforderungen von all diesen Dingen, die du gerade gesagt hast, zu erfüllen, dann kann es doch unterm Strich ganz egal sein, wie ich das mache oder nicht.
Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht und genau das ist auch meine Philosophie der letzten Jahre und das ist das, wofür ich oder worüber ich aufkläre. Und da sind wir wieder am Anfang, bei Fütterung ist individuell. Also es ist wirklich so, es gibt nicht die eine perfekte Fütterung für jeden, sondern es kommt immer darauf an, wo befinde ich mich als Mensch, als Hund, wie alt ist der Hund, welche Probleme hat der, überhaupt gar keine Probleme. Und im Endeffekt genau das, was du gerade gesagt hast, muss ich als Besitzer schauen und das ist meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist es, dass ich mein Tier, was in meiner Obhut ist, so füttere und halte, dass es eben die Möglichkeit hat, gesund zu leben. Und ob ich das jetzt mit Kochen, mit Barfen, mit Trockenfutter oder Nassfutter mache, ist erstmal per se egal. So. Und dann landen wir jetzt in dem Bereich, ich meine, natürlich muss man sich dann nochmal anschauen, alle unterschiedlichen Fütterungsarten haben Vor- und Nachteile. Mhm. So, also ganz ehrlich, Trockenfutter ist super einfach, ist lange haltbar, man hat den geringsten Müll, wenn man es sich mal genauer anschaut, wenn man größere Abpackungen kauft. Also ja, auch dann, also wenn man einen kleinen Hund hat, ist der entsprechend weniger. Und kann darüber eine super Möglichkeit sein. Wenn ich das Ganze noch ein bisschen geschmacklich aufpeppen möchte, weil ich denke, auch mein Hund soll auch mal Nassfutter bekommen, dann kann ich da natürlich auch immer noch Nassfutter mit dazugeben. Und ja, man darf Trocken- und Nassfutter miteinander vermischen. Der Hund stirbt da nicht von.
Das auch eine Frage, einfach, die oft kommt,
ja,
ne?
Immer. Das ist auch, also das ist dieses Hunde-Wolf-Thema. Trockenfutter, Nassfutter und Barfen sind so die absoluten Streitthemen. Und dann eben noch das Diskussionsthema, darf ich denn nun Trockenfutter und Nassfutter miteinander vermischen? Darf ich. Eine Kollegin hat dazu tatsächlich immer gesagt, das ist so, wie wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, du darfst deinen Salat nicht mehr mit deinem Steak essen, wenn du Fleisch isst. Sondern, dass du das nur getrennt, morgens den Salat und abends das Steak. Auf gar keinen Fall, Jan. Auf gar keinen Fall miteinander kombiniert.
Ach, crazy, ey. Das ist, und jetzt stelle ich mir gerade so die Frage, jetzt sitzt ihr da in eurem Büro und du wirst mir gleich sagen, wie das anders ist. Und jetzt hebt irgendeiner die Hand und sagt, ey, ich habe da eine richtig gute Idee, so lass doch mal ein bisschen Rind nehmen und dann machen wir ein bisschen Kartoffel dazu und dann haben wir ein neues Produkt. Oder wie erfindet ihr denn so ein neues Hundefutter?
Also tatsächlich, also ja, wir sitzen bei uns im Büro, manchmal stehen wir auch im Büro, manchmal laufen wir auch mit unseren Hunden in der Gegend herum und philosophieren über die Themen, die da so anstehen, aber so richtig viel Neuerfindung ist super selten geworden, weil, seien wir mal ehrlich, also den Prozess der Trockenfutterherstellung, den können wir per se nicht neu erfinden, das ist immer das Gleiche. Da gibt es ein paar Abwandlungen, aber mehr oder weniger ist es immer das Gleiche. Was man aber schauen kann und muss, ist das Thema Rohstoffe. Also gibt es coole Innovationen oder coole neue Rohstoffe, die durch welche Gründe auch immer für den Petfood-Markt zugänglich werden? Gibt es etwas, was aus dem Humanbereich herüberschwappt? Da sind wir jetzt, war ich auch letztens auf einer großen Messe und habe mir mit den Marketingkollegen Inspiration geholt, um zu schauen, okay, was kommt denn aus der Humanmedizin oder beziehungsweise aus der Humanernährung? Was kann man damit für die Petfood-Ernährung anstellen oder eben auch nicht, weil ich dann sage, da sind wir auch wieder bei der Tierärztin und Ernährungsphysiologie, was eben im Zweifel überhaupt keinen Sinn macht und im Zweifel eher schädlich ist. Auch da muss man hinschauen. Ne? Nur weil es bei mir als Mensch gut tut, heißt es noch lange nicht, dass es meinem Hund auch einen Nutzen bringt. Da können wir hier Klassiker Zwiebel und Knoblauch nehmen. Zwiebel und Knoblauch sind für Hunde giftig. Ja, vielleicht nicht in kleinen Mengen, keine Frage, aber in größeren Dosen, bei empfindlichen Hunden sicherlich auch in kleinen Dosen, zerstören unsere roten Blutkörperchen, führt am Ende echt zu einem Problem, wenn man zu viel davon aufnimmt, also der Hund zu viel davon aufnimmt, sollte man nicht füttern. Auch nicht zur potenziellen Zeckenabwehr oder sonstiges, da gibt es andere sinnvolle Mittel. Also, was machen wir eigentlich bei uns im Büro? vom Kleinsten zum Kleinsten. Wenn wir Futter konzipieren oder wir eine Anfrage bekommen oder wir im Team mit den Marketingkollegen zusammen überlegen, okay, was wünscht sich denn der Verbraucher? Dann kommt bei mir immer zuallererst die Tierärztin durch, die sagt, schön, dass der Verbraucher das möchte, aber ich sage nein. dann im Zweifel das. Oder aber wir schauen uns das an und dann geht's los. Dann gucken wir uns den Rohstoff an. Also zum Beispiel, tatsächlich haben wir ja jetzt gerade zwei neue Produkte auf den Markt gebracht. Und das ist, ich sagte gerade, das ist super selten, dass jetzt direkt zwei aufeinander hat sich tatsächlich einfach so ergeben. Nehmen wir das Seitenraupenprotein. Ich finde, das ist ein super spannender Rohstoff, alleine schon aufgrund der Zusammensetzung, aber auch der Hintergrund, der dahinter steht. Seitenraupenprotein wird, wie der Name schon sagt, bei der Seitenherstellung entsteht das als Nebenprodukt. Also die Seitenraupe spinnt die Seide, verpuppt sich, dann wird die Seide abgesponnen und was am Ende übrig bleibt, ist wirklich die Seitenraupenpuppe in dem Sinne. Und die ist sehr proteinreich, teilweise auch sehr fettreich und wurde bisher nicht im großen Stil weiterverarbeitet. Die Seitenraupen kommen vor allem in Indien vor, also auch in anderen Bereichen von Asien. Aber wir beziehen unser Seitenraupenprodukt wirklich aus Indien. Dort leben die Seitenraupen, weil die eine Grundlage, eine Ernährungsgrundlage brauchen, und zwar sind das die Maulbeerbaumblätter. Das, wenn man Maulbeerbaumblätter mehrmals hintereinander sagt, kommt ganz viel Kauderwelsch bei raus, aber... Die Seitenraupen wachsen sozusagen auf diesen speziellen Blättern auf, ernähren sich davon, bilden darüber ihre Biomasse, kann man schon so sagen, ihre Biomasse aus und eben das, was man super im Hunde- und tatsächlich auch Katzenfutter dann am Ende verwenden kann. Und das wird natürlich noch ein Stück weit aufgearbeitet, aber bisher war das vor allem ein Abfallprodukt, was einfach so entsorgt wurde. Und in den letzten Jahren hat sich in Deutschland ein Startup gegründet mit einer super, auch wirklich ganz, ganz spannenden Gründerin, Wissenschaftlerin, die sich seit Jahren nur mit den Seitenraupen und dem Protein und eben der Verwendungsmöglichkeit beschäftigt. Und die hat das nach Deutschland auf den Markt gebracht. Und ja, das heißt, wir haben jetzt ein zweites Insektenprotein, weil das ist es ja im Endeffekt, was im Petfood-Bereich zugelassen ist als Futtermittel und was auch verwendet werden kann und was wir jetzt in unserem neuen Produkt Pure Sensitive Seitenraupe mit Kartoffel sozusagen auch verarbeitet haben. Und die Seitenraupe per se, also ja, das Nährstoffprofil, ne, essentielle Aminosäuren, Fettsäuren, so wie das zusammengesetzt ist, ist für mich von der Ernährungsphysiologie her super spannend. Das interessiert im Zweifel den Tierbesitzer nicht. Mhm. Was sicherlich interessant ist, ist, dass man daraus und damit ein vollwertiges Alleinfuttermittel machen kann. Und tatsächlich passt sich das auch oder fügt sich das auch super in unsere Pure Sensitive Linie mit ein. Wir haben ja da das 1-1-Konzept, dass wir schauen, weniger Schnickschnack und dafür mehr von den Dingen, oder das heißt mehr, einfach nur die Sachen, die eben wichtig sind. Das heißt, du brauchst Eiweiße, du brauchst Fettsäuren, du brauchst Kohlenhydrate. Sagt wieder der eine, brauchst du nicht. Doch, in der Trockenfutterherstellung braucht man schon die Kohlenhydrate, sonst kann ich nämlich keine Krokette bilden. Dann habe ich nämlich keine Bindung.
Ah,
auch das soll, also okay. Muss man wissen. Also Kohlenhydrate ja. Bis zu einem gewissen Grad müssen immer im Trockenfutter drin sein, weil sonst habe ich keine Krokettenbindung, oder? Du hast halt irgendeinen anderen Stabilisator oder irgendein anderes Bindemittel drin.
Okay, mega spannend. Ja. Ich habe noch ich habe ganz viele offene Klammern, aber eine, die thematisch gerade fast gepasst hätte. Du hast gesagt, es gibt wenig neue Erfindungen im Bereich der Trockenfuttermittelherstellung. Und du hast vorhin gesagt, wenn ich das möchte oder wir die Chance dazu haben, gucken wir uns noch mal kurz hin, zwischen kaltgepresst und was war das Zweite, was du gesagt hast, wo der Unterschied ist?
Kaltgepresst und die klassische Trockenfutterherstellung.
Genau. Wollen wir das einmal kurz, dann können wir die Klammer schließen und ich muss nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, wo der Unterschied ist und warum man das eine oder das andere macht.
Ja, okay. Im Endeffekt ist es tatsächlich recht simpel. Du hast bei der normalen Trockenfutterherstellung, ich nenne es jetzt mal normale Trockenfutterherstellung, bei der normalen Trockenfutterherstellung hast du deine Einzelkomponenten, also meistens verschiedene Proteinquellen, Fleisch oder auch pflanzliche Proteinquellen. Du hast deine Kohlenhydrate, du hast verschiedene andere zusätzliche Stoffe, von mir aus Bierhefe und Inulin oder was auch immer man sich ins Futter haben möchte, von mir aus auch noch ein paar Kräuter mit rein, wenn man das unbedingt möchte. Diese Trockenkomponenten werden vermischt, werden gemahlen, dann entsteht da wirklich ein feines Mehl daraus. Das Mehl wird mit heißem Wasserdampf bzw. Wasser vermischt, sozusagen das erste Mal erwärmt, damit auch sichergestellt ist, dass die Kohlenhydrate, die eventuell noch in ihrer unaufgeschlossenen Form vorliegen, dann auch wirklich nicht aufgeschlossen sind. Also nehmen wir so ein einfaches, unverarbeitetes Reiskorn. Damit kann der Hund nichts anfangen. Du und ich ehrlich gesagt auch nicht. Also unsere Verdauung schafft das auch nicht, mit einem ungekochten Reiskorn zu arbeiten.
Ja.
Damit die Stärke verfügbar ist aus den Kohlenhydraten, brauchst du eben den Stärkeaufschluss. Und das geht super durch Wärme und eben mit Wasser, also Flüssigkeit. Dann wird das vermischt. Dann wird das sozusagen durch den Extruder geschickt. Und ganz einfach erklärt, wir haben Wasserdampf, wir haben Hitze und wir haben Druck. Und am Ende werden die Kroketten sozusagen durch eine Matrize durchgedrückt und von mir aus geschnitten oder wie auch immer. Dann wird das Ganze noch getrocknet, weiterverarbeitet und irgendwann abgesackt. Also die klassische Trockenfutterherstellung. Bei dem kaltgepressten Trockenfutter haben wir den Unterschied, dass die Komponenten, also die Einzelkomponenten, ohne vorherige Hitzebehandlung gepresst werden. Also die werden vermischt und werden dann wie durch eine große Trommelmatrize durchgedrückt, wo auch durch den hohen Druck, der da entsteht, weil ich muss ja auch irgendwie eine Krokette bilden, ne? Also es muss ja, ne, du willst ja kein Pulver haben am Ende, sondern du willst ja auch eine Art Form haben, was gepresst ist und im Sack landen kann. Und das wird dann durch eine, mit hohem Druck, durch eine Matrize durchgepresst. Und auch da entstehen hohe Temperaturen. Also nicht so hoch wie bei der Trockenfutterherstellung, aber wir haben da auch so Temperaturen von 90, 100 Grad ungefähr Maximum. Und ich finde, der Begriff kalt gepresst ist immer so ein bisschen irreführend, ehrlich gesagt. Also ich als... ja, als Besitzer würde jetzt sagen, kaltgepresst, oh wunderbar, ich assoziiere das mit kaltgepresstem Olivenöl, höchste Qualität, super, super rein und unverarbeitet. Nee, ist es nicht. Also, sorry to say, aber auch beim kaltgepressten Trockenfutter muss ich mit Hitze arbeiten, die entsteht ganz natürlich und also ganz, ganz normal. Und was für mich immer so ein Manko ist und warum ich als Tierärztin immer hellhörig werde oder wurde, vor allem, ist ja aktuell jetzt nicht mehr mein Thema, aber wo ich hellhörig wurde, ist, wenn kaltgepresstes Trockenfutter eben gefüttert wird. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt auch Hunde, die vertragen das einfach besser, weil sich das im Magen ein Stück weit schneller auflöst. Also ne, wir haben eine schlechtere Verbindung und dann kann das im Magen eher auseinandergehen, quillt vielleicht auch nicht so viel. Auch da muss man sich das Futter anschauen, was man hat oder eben nicht. Aber man muss auch schauen, wenn ich diese Hitzedampf, also Wärmebehandlung nicht mit von meinen Rohkomponenten vorher habe, dann müssen die Kohlenhydrate, die verwendet werden und die du auch im kaltgepressten Trockenfutter hast, weil ne, sonst keine Bindung, das hat man ja gerade schon, dann müssen die Stärkekomponenten Rohwaren vorab aufgeschlossen sein. Und wenn du da vielleicht nicht genau drauf achtest, auch vielleicht die Qualität nicht optimal ist, dann hast du da am Ende zwar ein Futter, was schon irgendwie hergestellt werden kann, aber wo du schlecht aufgeschlossene Stärke drin hast. Und dass das dann wieder zu Problemen führen kann, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wenn wir an ganz den Anfang unserer Folge jetzt zurückdenken, dass im Dünndarm die Hauptverdauung stattfinden muss und alles, was eben nicht unverdaut ist, zu Problemen im Dickdarm führen kann. Ich habe damals zu Beginn den Hauptfokus auf das Protein gelegt. Aber das können wir auf alle Komponenten mit runterbrechen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir auch da bei dem kaltgepressten Trockenfutter auch da mit hohen Temperaturen arbeiten, dann kann ich dir auch sagen, dass auch da die Vitaminstabilität nicht gegeben ist. Also auch da müssen Vitamine zugefügt werden, damit das am Ende wieder jetzt ein Alleinfuttermittel ist, weil so ein Vitamin A und Vitamin D im Zweifel dann trotzdem nicht stabil genug sind. Oder andere Themen. Und vielleicht auch hier noch ein Mini-Einschub, weil auch das immer wieder für Erstaunen sorgt. Vitamin D ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Hund und Mensch. Und die Katze können wir mit reinnehmen. Hunde und Katzen können Vitamin D nicht selber bilden. Die müssen das immer über die Fütterung hinzugefügt bekommen. Also wir Menschen haben damit ja auch zum Teil Probleme, je nachdem Sonneneinstrahlung und Sonstiges. Aber der Hund braucht es zu 100% übers Futter. Der kann seinen Bedarf nicht anders decken. Und das muss man schon wissen. Also erst recht, wenn man sein Futter selber zusammenbaut. Aber natürlich, auch wenn man im Fertigfutterbereich schaut, immer gucken, ob Vitamin D bei ist. Also man kann mit Lebertran arbeiten, okay, das vielleicht noch als Side-Info, auch im Fertigfutter. Aber trotzdem muss man dann schauen, dass man die Mengen am Ende auch wirklich im Produkt hat, auch über die gesamte Zeit des MHDs. Ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen, was der Hund eben braucht.
Weißt du, was mir gerade irgendwie klar wird? Obwohl ich das die ganze Zeit schon mache, aber ich habe nie darüber nachgedacht, was für ein krasses Vertrauen ich in euch gebe. Und in euch meine ich jetzt so diese ganze Branche dann irgendwie, dass das alles richtig ist. Also weil ich ja selber klar, ich kann jetzt anfangen, mich da reinzuarbeiten und mich da reinzufuchsen, und aber das, was du an Wissen, und ich schließe jetzt mal darauf, deine Kollegen, die das an anderer Stelle dann irgendwo anders machen, wahrscheinlich ja auch, einfach mitbringt, damit das funktioniert, das ist ja Wahnsinn, wie sehr ich euch da vertraue, ohne dass mir das so bewusst war, wie sehr ich euch vertraue.
Ja, ja, und genau das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wem man sein Vertrauen schenkt, natürlich, dass da auch wirklich Wissen und Wissenschaft dahinter liegen sollte. Also Mythen und Meinungsgetrieben sind gefühlt alle, wenn es um das Thema Futter und richtige Fütterung geht. Aber das Wissen muss halt da sein. Und eben das Wissen hat halt nicht jeder.
Das ist so, sorry, dass ich jetzt da drauf bleibe, das ist so voll die Seite, die können wir gleich wieder zumachen. Aber ich habe mich lange gefragt, was das Wichtigste für einen Futtermittelhersteller ist. Und dann natürlich ist es die Qualität, das steht außer Frage.
Ja.
Ich bin aber, glaube ich, gerade an so einem Punkt, dass ich mich selber frage, ist es nicht auch irgendwie das Vertrauen, was natürlich über die Qualität kommt, weil du brauchst ja dieses Vertrauen, unausgesprochen, ausgesprochen, von den Haltern und Halterinnen, damit das alles funktioniert. Und das darfst du ja nicht mal eben leichtfertig verspielen. Also ihr könnt jetzt ja nicht mal, ich sag's sehr platt, so eine Hand von irgendwas nehmen und da schmeißt ihr da mal mehr rein, weil ihr glaubt, das ist eine coole Idee, und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Dann wird man euch ja nicht glauben, wenn ihr beim nächsten Mal eine Handvoll von irgendwas anderem da reinschmeißt, dass das jetzt eine gute Idee ist.
Richtig. Und das ist ein ganz spannender Aspekt. Und jetzt kann ich die Brücke schlagen, nämlich zum Thema Neuinnovation oder neue Dinge, die man auf den Markt bringt. Natürlich muss man sich im Vornherein genau anschauen, was bringt der Rohstoff mit? Ist das etwas, was bei uns ins Portfolio passt? Ist das etwas, wo wir einen Zusatznutzen sehen? Ist das etwas, wo unsere Kunden das genauso toll und spannend finden, wie wir zum Beispiel? Ich als Tierärztin schaue natürlich da auch immer noch mal ein Stück weit anders drauf als der klassische Ernährungswissenschaftler zum Beispiel. Und wenn ich all diese Aspekte habe, natürlich, bevor ich einen Rohstoff für ein Hundefutter bekomme, wurde das auch an anderen Stellen durch diverse Gremien geprüft und muss auch damit das funktioniert, wirklich in der Einzelfuttermittelliste mit aufgenommen werden. Aber genau das ist der springende Punkt. Ich habe ja auch nicht nur eine gewisse Verantwortung, sondern ich habe eine große Verantwortung mit dem, wie ich die Rezepturen und die Rezepte gestalte und was da an Wissen und Wissenschaft und aktuellem Wissen auch mit einfließen muss. Das ist schon ganz richtig.
Du hast ultra den Druck.
Ja. Aber
ja, also aushaltbar. Vielleicht nicht. Ja, ja, genau. Also, aber das ist crazy. Darüber habe ich vorher nie nachgedacht. Jetzt bleiben wir bei diesem Seidenraupen-Ding. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass anders. Die ganze Welt hat sich wieder verändert und heute gucken wir auf sowas wie Nachhaltigkeit, CO2. All das sind so Themen, die heute wichtig sind, wo man in erster Linie keine Brücke zum Hund schlägt. Aber man fängt an, bei so vielen Dingen darauf zu achten in seinem persönlichen Alltag. Kann ich zumindest von mir sagen und von vielen Leuten aus meinem Umfeld. Und dann ist es natürlich irgendwann, oder vielleicht fangen wir vor, boah, heute bin ich ja richtig strukturiert, herzlichen Glückwunsch an mich selber. Vielleicht fangen wir ein bisschen vorher an. Das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe, dass etwas aus der Menschenwelt richtig krass in die Hundewelt schlägt, war veganes Hundefutter.
Ja.
Also ich selber bin ja auch, so vegan es irgendwie geht, auch da muss man ja heute richtig aufpassen, wie man das tituliert.
Oh ja,
Und dann habe ich irgendwann gehört, es gibt veganes Hundefutter. Und dann ging diese Riesendiskussion los. Kann der Hund Veganer sein, nur weil wir Menschen jetzt, und so, da fing das alles irgendwie an. Und jetzt sind wir bei sowas wie CO2 und so und sind dann irgendwie in dem nächsten Diskurs. Kann es sein, dass der Hund jetzt Seidenraupe fressen muss, weil das CO2-ärmer ist oder weniger Wasser verbraucht als eine Rinderaufzucht? Aber da spielen heute natürlich so viele Aspekte mit rein, die es ja noch komplexer gemacht haben.
Exakt. Und tatsächlich ist die Thematik mit der Seidenraupe auch wirklich so eine Kombination aus dem Nachhaltigkeitsthema, spielt bei uns wirklich eine große Rolle. Also wir schauen schon, also nicht nur in der Rezepturentwicklung, sondern die gesamte Firma schaut auf die Nachhaltigkeitsthemen sehr, sehr genau und schaut, wie wir uns da auch wirklich mit der Zeit weiterentwickeln können und unseren Beitrag leisten können. Das ist ein Thema, wir können es nicht, also ne, kannst du weder schönreden noch irgendwie wegdiskutieren. Ja. Die Welt wandelt sich. Wir haben einen Klimawechsel, Wandel, wie auch immer du das jetzt nennen magst. Und natürlich, und da sind wir bei deiner Frage, spielen auch wir als Tierhalter damit rein, weil wir auch unseren Beitrag mit dazu leisten. Und muss ich jetzt als Tierhalter meinen Hund vegan ernähren? Muss ich als Tierhalter jetzt meinem Hund Seitenraupenprotein, ergo Insektenprotein füttern, weil das CO2-ärmer in der Herstellung ist? Nee, muss ich nicht. Aber ich finde immer, das Wichtigste ist, dass wir damit anfangen aufzuklären, welche Möglichkeiten es gibt, dass wir damit anfangen aufzuklären, was kann ich denn machen? Nicht, was muss ich tun, sondern was kann ich tun? Und welche Wege kann ich denn gehen? Das Thema vegane Hundeernährung, das spaltet ja sogar wirklich die Fachexperten oder die, nehmen wir die Tierärzte. Auch da wird ganz viel diskutiert. Ich bekenne mich ganz klar dazu, dass ich sage, vegane Fütterung von Hunden ist machbar, ist gut machbar. Ich muss nur wissen, was ich tue. Yes. Ganz, ganz wichtig. Der Hund braucht kein tierisches Protein. Der Hund braucht Protein, also Eiweiß. Und im Endeffekt ist das bei einem erwachsenen, gesunden Hund völlig egal, wo das Eiweiß herkommt. Hauptsache, ich habe die essentiellen Aminosäuren abgedeckt. Hauptsache, die Verdaulichkeit passt. Also nicht, das, was ich reingebe, muss auch schon irgendwie verwertbar sein und wieder sinnvoll dem Körper ja, das geben, was er braucht. Aber die vegane Ernährung ist möglich. Und das ist auch das, was so die letzten Studien im Endeffekt sagen. Aber das, da jetzt drauf einzugehen, das, ich glaube, das geht zu weit. Damit refreshen wir komplett unsere Zeit. Und dann haben wir unser Ping-Pong der Themen wirklich perfekt gemacht. Aber ja, die Herstellung des Seitenraupenproteins verbraucht definitiv weniger CO2 als jetzt, wenn wir Rindfleisch nehmen. Genaue Zahlen, ich kann es dir nicht sagen, wir haben es irgendwo aufgeschrieben, das weiß ich. Im Zweifel findet man das sicherlich auf unserer Homepage. Aber wir haben einen geringeren CO2-Verbrauch. Aber auch da, das Thema ist super breit gefächert, weil man jetzt ja sagen kann, okay, aber das, was eigentlich im Tierfutter landet, sind ja die Sachen, die aus der Humanernährung übrig bleiben. Ich würde dann jetzt kritisch hinterfragen, naja, würden wir so viel produzieren, wenn nicht ein Teil noch wirklich im Petfood landen würde oder auch nicht? Das lasse ich jetzt mal so stehen. Auch da brauchen wir jetzt gar nicht tiefer eingehen. Auf jeden Fall sollten wir uns aber auch da Gedanken drüber machen, dass eben Nachhaltigkeit und wie wir unseren Fußabdruck hinterlassen, auch beim Thema Hundehaltung oder auch Katzenhaltung eine Rolle mitspielt. Die Seitenraupe oder ja, unsere Pure Sensitive Linie und jetzt mit der Ergänzung mit der Seitenraupe, und wir haben ja gleich noch was Cooles, das ist sogar noch spannender. Oh Gott. Das mit der Seitenraupe spielt natürlich aber auch mit darauf ein, dass wir ja, das hatten wir auch schon heute irgendwann, das Thema haben, dass unsere Hunde komplizierter beim Thema Fütterung, schwieriger bei dem geworden sind, was sie denn vertragen, und dass es da einen Wandel gab zu, okay, der Hund bekommt die Reste vom Essen von uns Menschen, zu wir stehen in einem Futtermittelbedarfsladen und sind erschlagen von 300 verschiedenen Angeboten, was denn jetzt nun für meinen erwachsenen Hund passt. Und dann muss ich als Besitzer auch noch entscheiden, ist mein Hund jetzt sensibel, ist mein Hund normal, ist mein Hund eher aktiv, weniger aktiv. Und da sehen wir schon, also ich auch als Tierärztin, ich sehe mehr Probleme, ich sehe mehr Krankheiten, ich sehe mehr chronische Probleme. Aber vielleicht sehen wir auch mehr chronische Probleme und mehr Krankheiten, weil wir jetzt auch inzwischen wirklich genauer hinschauen. I don't know. Fest steht, dass der Tierbesitzer möchte Lösungen. Ist jetzt auch erstmal völlig egal, ob das ein hausgemachtes Problem ist, weil ich denke, mein Hund ist extrem sensibel, oder ob das ein tatsächliches Problem ist, dass mein Hund wirklich zum Beispiel eine Allergie hat. Nehmen wir eine Futtermittelallergie. Immer wieder in aller Munde, immer wieder ganz heiß diskutiert. Ich sage dir ganz klar, das, was ich als Tierärztin gesehen habe, wirklich echte Futtermittelallergien sind eher selten. Die, wo der Besitzer denkt oder der Meinung ist, sein Hund hat eine, kommt meiner Meinung nach wirklich häufiger vor. Ich denke aber, dass der Hund eher Unverträglichkeiten hat, also dass der zum Beispiel die Futterzusammensetzung nicht verträgt und nicht per se die einzelnen Komponenten. Nehmen wir das Thema Eiweißverdauung. Wenn ein Hund vielleicht auch wirklich eine sensible Verdauung hat, und wir können ja Rind nehmen, regelmäßig getrocknete Rinderhäute zu fressen bekommt und vielleicht auch noch eine Nassfutter auf Rind, also das ist hier kein Rinderbashing, auf gar keinen Fall. Ich nehme das jetzt nur, weil das ist wirklich ein gutes Beispiel. Regelmäßig Nassfutter mit Rind und noch anderen Komponenten bekommt. Die Rinderhäute, das war so der klassische Snack ist, sind schwer verdauliches Eiweiß. Das ist, es ist Eiweiß, aber das ist halt Bindegewebe, Haut, getrocknet. Und das ist schwerer verdaulich als jetzt zum Beispiel so ein klassisches Muskelfleisch, Steak. Und wenn der Hund es nicht schafft oder wenn die Menge zu groß ist oder eben vielleicht, weil ja die Verdauung auch ganz normal nicht so schnell hinterherkommt, dann landet unverdautes Eiweiß wieder hinten im Dickdarm, führt zu einer anderen Verdauung, eben einer bakteriellen Verdauung von dem Eiweiß, macht Gasbildung, macht Flatulenzen, macht Durchfall. Dann könnte man als Besitzer den Schluss ziehen, oh verdammt, mein Hund hat jetzt eine Allergie auf Rind. Auf Rindfleisch, ja. Ganz bestimmt, weil jedes Mal, wenn ich Rind gebe, egal ob es jetzt die Rinderhaut ist, ne, oder das Rindernassfutter, zum Nassfutter kann ich gleich noch was sagen, bekommt mein Hund Durchfall. Ja, verdammt. So, eigentlich ist es aber gar keine Allergie in dem Sinne, sondern die Zusammensetzung passt
ja,
nicht.
Voll. Und da fehlt uns aber natürlich so als Halter, Halterin einfach dieses Fachwissen. Und für uns ist es dann halt eine Allergie. Und dann sind wir ja auch, klingt jetzt so blöd, aber dann sind wir voll happy, weil wir haben endlich das gefunden, woran es liegt. Und wir füttern halt kein Rind mehr. Und dann wird es ja auch besser. Und damit bestätigen wir ja dann unsere These auch nochmal selbst. So, seitdem wir das nicht mehr machen, ist es super. Ah, okay, das ist ja mega spannend.
Soll ich das jetzt mal weiterspinnen? Dann fütterst du keine getrockneten Rinderhäute mehr. Dann gehst du auf Wildsehnen, dann nimmst du Pferdesehnen, dann nimmst du Straußensehnen und du hast jedes Mal das Gleiche, nämlich der Hund hat Durchfall. Und so landest du bei einem Hund, also ne, ich spinne jetzt, aber crazy. So landest du bei einem Hund, der am Ende gar nichts mehr verträgt. Und eigentlich ist es gar nicht, dass er nichts verträgt, sondern einfach nur, dass er keine Kauartikel, keine klassischen Kauartikel mehr haben sollte. Eines der Themen schlechthin wirklich, was so Magen-Darm-Thematiken angeht.
Und da habe ich tausendmal gehört, genauso wie du es gerade gesagt hast.
Ja, genau.
Ist ja crazy.
Und ich sag dir, also das Futter, das Hauptfutter ist super wichtig. Natürlich, das sollte gut sein, hochwertig und so weiter. Aber die wenigsten Besitzer schauen da drauf, was sie sonst so nebenbei noch geben. Ich habe einen total witzigen Fall damals in der Praxis gehabt. Das werde ich nie vergessen. Den nehme ich auch immer bei all meinen Vorträgen, wenn es um das Thema Futtermittelallergie geht. Hund, Verdacht auf Futtermittelallergie, hat schon Spezialfutter bekommen über lange Zeit. Pferd und Kartoffel war ja früher der Klassiker. Und hatte immer wieder Probleme. Also dort hatten wir nicht Magen-Darm, sondern wirklich Hautprobleme. Also ne, ich will jetzt nicht sagen, dass alle sich die Futtermittelallergie ihres Hundes nur einbilden. Auf gar keinen Fall. Nicht falsch verstehen. Das kann auch ein extrem hoher Leidensdruck dadurch entstehen. Mhm. Das nur einmal als Einschub. Also Hund, Kartoffel und Pferd- und Kartoffeldiät. Schon lange immer wieder wiederkehrende Juckreizprobleme. Ich gesagt, okay, in der normalen Praxis, bitte schreibt mir doch nochmal auf, was der Hund so bekommt. Ich will jetzt nochmal einen Überblick haben, dann gehen wir da nochmal drüber und dann besprechen wir nochmal, was jetzt welches Futter oder eben in welche Richtung wir hier gehen müssen. So, Besitzer kommen eine Woche später. Der Klassiker, nee, der bekommt ja nichts außer sein Futter. Aber da war die Rinderlunge. Da waren die Hirschstreifen. Da war der Kabeljau mit Kartoffel als Leckerli, da war der Thunfisch, da war die Leberwurst mit den Medikamenten und so weiter. Und ich habe es schwarz auf weiß zu Hause, es ist wirklich immer wieder schön, das zu bringen. Mhm. Die Unterscheidung zwischen was ist eigentlich Futter und was bekommt der Hund noch so nebenbei, da muss man echt aufpassen.
Ach, crazy. Es ist alles super spannend. Und du hast eben schon gesagt, ihr seid nicht nur mit einer neuen Sache um die Ecke gekommen, sondern mit der zweiten. Und beides steht hier vor mir, weil ich es wirklich selber spannend finde, weil es neu ist und weil ich mich, seitdem ich beides hier bei mir auf dem Tisch habe, frage, wenn wir von heute an 20 Jahre vorwärts spulen, ob das vielleicht mit all diesen Problemen, die in unserer Welt wahrscheinlich, keine Ahnung, aber gleich groß bleiben oder größer werden, einfach die Antwort auf die Zukunft ist, und zwar, das hier soll jetzt nicht so ein Werbeding werden, so vollkommen nee, losgelöst von euch, sondern generell so für diese ganze Hundefuttergeschichte. Das zweite sind mikrobielle Proteine. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, was das ist. Und das machst besser du als ich. Und dann wäre meine zweite Frage, wenn wir 25 Jahre vorspulen, glaubst du, dass das unser neues Normal sein wird?
Ja, spannende Frage, super spannende Frage. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt, was in den nächsten Jahren kommt. Ich glaube, wir werden einen großen Wandel durchleben, auch im Bereich Pet Food. Und sind wir damit mehrere jetzt auf der richtigen Spur? Ich hoffe. Ich meine, mein Produkt ist ja auch mit aus meiner Hand entstanden. Ne? Was ist das mikrobielle Protein?
Werbung. Heute kannst du es auf keinen Fall verpasst haben. Mera ist mein Partner hier im Podcast und sorgt dafür, dass das Ganze technisch läuft. Aber wer steckt eigentlich dahinter? Ich habe mit der lieben Annika von Mera schon vor einer Weile ein Beratungsgespräch für mein Hunderudel geführt und es hat sich wirklich total gelohnt. Meine älteste Hundedame Suki hat zuletzt richtig schlecht gefressen, aber einmal kurz mit Annika gequatscht, das Futter umgestellt und zack. sie frisst wieder. Und das sogar mit Begeisterung. Und das Beste, auch du kannst dich jederzeit von Annika und dem Team aus Ernährungsexpertinnen gratis beraten lassen. Solltest du jetzt hellhörig geworden sein, weil dein Hund einen empfindlichen Magen hat, aber noch ein wenig zögerst, weil du von Seidenraupenprotein und mikrobiellen Protein noch nie in deinem Leben etwas gehört hast, dann ruf Annika auf jeden Fall an. Sie wird all deine offen gebliebenen Fragen zu den 2 neuen Trockenfuttersorten beantworten und kann dir bestimmt weiterhelfen. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und jetzt geht's zurück in diese wundervolle Folge.
Deswegen war ich vorhin bei vegan und ich gesagt habe, wir haben ja noch was anderes Spannendes. Im Endeffekt ist es mikrobielle Protein. Ich habe das letztens hier Kollegen versucht zu erklären. Ich finde es nicht so einfach verständlich, aber das mikrobielle Protein ist ein Protein, was weder Fleisch noch pflanzlich ist. Auch kein Fisch, sondern wir machen damit eine ganz neue Rohstoffmöglichkeit, Fütterungsmöglichkeit auf für eine super Nährstoffversorgung. Und eben abseits von den klassischen Wegen der Fleisch- oder Fisch- oder eben auch pflanzlichen Proteinfütterung. Das mikrobielle Protein entsteht durch Fermentation. Der Prozess der Fermentation, ich glaube inzwischen durch Kimchi-Trinker, Sauerkrautesser und eben das Bewusstsein für gesunde Ernährung bei uns Menschen, ist das sicherlich den meisten bekannt. Ich glaube, absoluter Klassiker ist auch hier die Bierherstellung. Wir haben Hefe, das sozusagen als Katalysator dient, beziehungsweise die Hefe ist so das Grundmedium. Bei dem mikrobiellen Protein habe ich ein Bakterium, das nennt sich Methylococcus capsulatus, Bath noch hinten, weil es kommt aus England. Also es ist auch nichts hier im Labor irgendwie entstanden, sondern es ist ein natürlich vorkommendes Bakterium. Aber ich finde, das ist immer wichtig, um so ein bisschen die Angst vor dem Neuen zu nehmen. Also bei der Bierherstellung haben wir die Hefe, jetzt bei unserem mikrobiellen Protein haben wir den Mikroorganismus Methylococcus capsulatus. Beide benötigen ein Nährmedium, bei der Hefe ist es Zucker, bei unserem Methylococcus capsulatus ist es Methan, andere Gase und noch eine spezielle Nährstoffmischung. Und darüber funktioniert oder läuft dann dieser Fermentationsprozess ab. Das ist auch nicht irgendwo in einem Labor, sondern es wird in einem riesen Katalysator gemacht über einen relativ kurzen Zeitraum, dass die ihre Biomasse verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen. Und daraus entsteht dann über diesen Fermentationsprozess aus also Mikroorganismus und Methan und noch ein paar andere Sachen, daraus entsteht dann im Endeffekt unser Protein. Und das muss natürlich noch verarbeitet werden, also wird getrocknet, wird vermahlen und ist dann da. Und wir haben halt wirklich wenig Aufwand, was Energie angeht. Wir haben wenig Platzaufwand. Und ein Produkt, was, wenn man sich eine aktuelle groß angelegte Studie anschaut, ein Produkt, was von der Zusammensetzung her fleischähnlich ist.
Ja.
Es ist theoretisch vegan, es ist fleischähnlich und es führt beim Hund, wenn man sich das Mikrobiom anschaut und die Aufstellung der Bakterien anschaut, tatsächlich zu einer ähnlichen Darmflora oder zu der gleichen Darmflora wie eine fleischbasierte Fütterung. Auch das geht jetzt zu weit für heute, aber wir haben da schon Unterschiede, ob du deinen Hund vegan ernährst oder eben klassisch mit Fleisch oder eben Fleischkohlenhydrate, wie auch immer. Deine Darmflora, so eine Hundedarmflora ist je nach Fütterungsart unterschiedlich. Es dauert immer einen Moment, bis die Anpassung vonstatten gegangen ist. Deswegen soll man ja auch nach einer Futterumstellung nicht sofort sagen, es klappt oder es klappt nicht. Aber dass die Darmflora vom mikrobiellen Protein nach der Fütterung damit ist dem nach Fleischfütterung super ähnlich. Und deswegen, ich sehe da wirklich großes Potenzial. Ob und inwieweit das aber tatsächlich vom Verbraucher akzeptiert wird. Ich meine, es ist was Neues. Ne? Wir können mal ein paar Jahre zurückspulen, als das Thema insektenbasiertes Futter auf den Markt kam. Es ist immer noch da, aber es war nicht der große Durchbruch. Aus verschiedenen Gründen, aber es ist immer noch da. Viele nutzen es tatsächlich auch bei sensiblen Hunden oder eben auch wenn der Verdacht auf eine Allergie besteht, dass man sagt, okay, dann versucht man einmal das und geht mal von den tierischen Komponenten weg, von den klassischen. Man sollte aber nie vergessen, also tierische Komponenten oder allgemein das Protein ist der Allergieauslöser, aber wir haben auch in pflanzlichen und auch in den klassischen Kohlenhydraten, in Nudeln, Kartoffeln, Reis, andere Getreidesorten, Dinkel, Hafer, überall ist Protein drin und theoretisch kann der Hund auf alles reagieren. Was wir nicht haben, ist dieses, dass der Hund sozusagen die klassische Getreideallergie hat, nämlich auf alle Getreidesorten, die es da auf dieser ganzen Welt gibt, allergisch reagiert, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht gibt es da irgendwo einen oder zwei oder so ein paar. Aber das würde heißen, dass der Hund weder Reis noch Mais, Hafer, Weizen, Dinkel und so weiter und so fort verträgt. Aber das nur am Rand. Das wollte ich unbedingt noch mit loswerden, weil das ist auch so ein Thema. Zurück zum mikrobiellen Protein. Wir haben uns hier jetzt auch bei der Seitenraupe bewusst für eine Rezeptur auf Basis von Kartoffel entschieden. Ja, es ist getreidefrei, jetzt aber nicht, weil ich gesagt habe, wir müssen ja alle Allergiker damit füttern, auf gar keinen Fall. Darum geht es überhaupt nicht, sondern Kartoffel ist halt wirklich eine gute Rohstoffquelle. Und auch vom Nährstoffprofil her hat es super mit zur Seitenraupe oder eben zu unserem mikrobiellen Protein gepasst.
Vielleicht ist die Frage jetzt nicht so schlau, aber ich frage mich das halt leider gerade. Kann ich das als Mensch auch beides essen?
Können, tust du das bestimmt. Wir sind ja aber hier in der Öffentlichkeit. Don't do it. Also Seitenraupe für den menschlichen Verzehr weiß ich nicht. Denke ich, wird irgendwelche Gründe haben, warum es das nicht gibt. Vielleicht auch einfach, weil, keine Ahnung, das in Indien nicht vorkommt. Interessante Frage. Hab ich noch nie recherchiert. Vielleicht sollten wir das mal tun. Mikrobielles Protein ist so jetzt erstmal nichts, was aktuell für den Menschen wirklich gemacht ist. Da passt die Zusammensetzung nicht. Beziehungsweise auch das, was man sozusagen noch als Nährstofflösung gibt. Das müsste man sich mal im Detail anschauen. Aber so, wie das aktuell hergestellt wird, ist es nicht für den menschlichen Verzehr vorgesehen.
Okay. Beides neu, beides spannend, beides vielleicht eine Lösung für eine Zukunftswelt, in der Probleme in anderen Bereichen vielleicht größer werden oder man auf mehr Nachhaltigkeit, auf all diese Aspekte irgendwie eingehen möchte. Du hast gesagt, neue Dinge sind immer schwierig, weil ich und alle anderen Menschen, die einen Hund haben, das natürlich irgendwie ausprobieren müssen. Und jetzt habe ich da auch lange drüber nachgedacht. Ich habe jetzt gerade ein Futter oder schon seit längerer Zeit und mit dem bin ich sehr zufrieden. Meine Hunde kommen damit alle sehr gut zurecht. Ich sehe für mich halt gar keinen Anlass, da jetzt irgendetwas zu ändern, außer ich fange halt an, diese Nachhaltigkeitsaspekte und all diese Geschichten halt damit reinzunehmen. Dann wäre es natürlich in Anführungsstrichen ein Versuch wert. Wann bin ich dann der Richtige, mal was Neues auszuprobieren? Oder was könnten denn unabhängig, also wenn mein Futter funktioniert, was könnten dann Gründe sein, zu wechseln?
Tatsächlich denke ich, das Thema Neugier. Neugierde, auch mal was Neues zu probieren. Neugierde auf Möglichkeiten, wie ich meinen CO2-Fußabdruck mit reduzieren kann. Aber auch Neugierde darauf, was meine Hunde zu neuen Sachen sagen. Und ich selber fange zum Beispiel immer mit neuen Sachen, egal ob das jetzt ein Vollfutter ist oder nicht, ich fange immer erstmal als Leckerli an. Ich gucke erstmal als Leckerli, was sagt mein Hund dazu, nehme es mit. Dann bin ich auch echt ein ganz großer Freund davon, dass man die Dinge auch nicht so schwarz oder weiß sieht, sondern es gibt auch ganz viele Abstufungen. Also nicht jeder Hund muss jetzt vegan werden, nicht jeder Hund braucht jetzt das mikrobielle Protein im Napf. Aber wenn ich zum Beispiel dazu hingehe und sage, ich möchte aber auch bei meinem Hund ein Stück weit den Fleischkonsum reduzieren, mach doch halb-halb. Also, es sagt ja auch keiner, also weder ich jetzt zu dir noch zu jemand anderen, der ein gutes Futter hat, womit er und seine Hunde gut zurechtkommen. Du musst das jetzt austauschen, aber sei doch offen, auch gegebenenfalls einmal eine Kombination auszuprobieren und sei offen zu schauen, wie man potenziell da mit in der Zukunft umgeht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren von diesen hohen Fleischanteilen, hohe Proteingehalte, also Proteingehalt ist ja nicht gleich Fleischanteil, also das muss man echt differenzieren, dass wir von diesen extrem hohen Fleischanteilen in der Hundeernährung weggehen sollten. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Das eine ist wirklich, der Hund braucht es nicht. Der braucht es nicht. Der Hund ist kein strikter Fleischfresser. Der ist ein Carnivore. Der kann also Fleisch fressen, aber auch mit pflanzlichen Komponenten super klarkommen. Und wenn man es ins Extreme treiben will, dann lebt der Hund halt vegan. So, muss man sich darüber im Klaren sein, dass das auch Probleme bringen kann, wenn man das nicht vernünftig macht. Aber so, wenn ich jetzt sage, aber ich möchte weder einen hohen Fleischanteil in meinem Futter haben, noch möchte ich meinen Hund vegan ernähren. Es gibt moderate Futter mit einem moderaten Fleischanteil. Oder ich mache halt eben halb-halb. Auch das ist etwas, ich kenne viele Besitzer, die zum Beispiel normales Trockenfutter geben und dazu kombiniert vegane Leckerlis, vegane Kauartikel. Gibt es ja inzwischen alles von verschiedenen Firmen. Oder eben, dass du sagst, okay, ich mache eine Halb-Halb-Mischung. Mein Hund mag das eine und das andere. Ich kombiniere das miteinander. Ich sehe als Problem, dass wir, was die Rohstoffe, die Mengen, also ne, im tierischen Bereich angeht, die Rohstoffe von den Mengen und auch eben von den Qualitäten her, das wird nicht besser. Das wird eher schlechter. Und da können wir, also ich wollte jetzt gerade sagen, wenn wir auch als Industrie da die Augen zu verschließen, das führt ja nur zu Problemen. Also natürlich weiß ich auch in der Entwicklung, was sozusagen die große Meinung immer noch ist, nämlich der Hund braucht Fleisch, der Hund braucht das Fleisch für die Proteinversorgung und so weiter und so fort. Ich kenne diese Diskussion in- und auswendig. Wir haben da echt viel Aufklärungsarbeit vor uns. Also wir, damit meine ich tatsächlich ich und meine Kollegen als Tierärzte, aber damit meine ich auch mich und meine Kollegen in der Produktentwicklung und wir als die Expertin, was die Futtermittelherstellung angeht.
Crazy. Jetzt hast du gerade gesagt halb und halb und vor einigen Sätzen hast du gesagt, dass das mikrobielle Protein eine ähnliche Darmflora erzeugt wie Futter, was Fleisch enthält. Das heißt, das zu mischen, wäre ja für den Hund wahrscheinlich sogar magentechnisch oder darmfloratechnisch super easy dann.
Ja.
Ach, verrückt. Da habe ich aber einen guten Zusammenhang gerade entdeckt.
Hast du. Und das ist natürlich auch echt insgesamt spannend. Ich meine, bei der Seitenraupe haben wir auch, ich möchte die Seitenraupe nicht so schlecht reden, weil es auch ein cooles Futter, echt, aber. Und vor allem eine coole Geschichte dahinter, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich beobachte das, das war es schon, bevor ich bei Mera angefangen habe, ehrlich gesagt. Die Thematik mit der Seitenraupe beobachte ich schon viel, viel länger. Und es ist so spannend, wie man Nebenströme aus anderen Industriezweigen so umwandeln und nutzen kann. Und wenn mir jetzt jemand hier um die Ohren wirft, ja, ich will ja meinem Hund aber keinen Abfall füttern.
Dann machen wir eh die ganze Zeit.
Genau, der hat mir die letzten, die letzten 75 Minuten nicht zugehört.
Ja.
Weil das ist es nicht, sondern das sind wirklich hochwertige Nebenströme. Nebenströme ist ein viel schöneres Wort, die übrig bleiben und wo aktuell in dem Maße die Verwendung nicht da ist.
Susanne, du hast es selber gesagt, 75 Minuten, Wahnsinn, wir sprengen schon wieder alle Limits hier, aber es war einfach super, super spannend und ich glaube, ich muss das 2, 3, 4 Mal hören, da war so viel geballtes Wissen und so viele kleine, ich piek's mal irgendwas an, worüber man weiter nachdenken kann, wenn man das möchte drin, ultra spannend, kann mir gut vorstellen, dass wenn du Bock hast und irgendwie ein paar andere Leute, eigentlich musst nur du Bock haben und ich Bock haben und dann hören wir uns hier einfach nochmal wieder, ist mega spannend, du hast es bei mir geschafft, die Neugierde zu wecken, sich mit dem Thema ein bisschen weiter auseinanderzusetzen und auch einfach mal Neues auszuprobieren, gerade im Hinblick auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte und wie wir unsere Welt irgendwie hinterlassen wollen, ist das dann einfach gefühlt für mich gerade auch so der nächste logische Schritt in all dem, was ich vorher schon so in meinem Leben verändert habe, da vielleicht auch nochmal irgendwie hinzugucken. Vielen Dank für das coole Gespräch.
Ja, super. Also ich freue mich total, dass ich hier die Möglichkeit einmal bekommen habe, so weit ausholen zu können. Es freut mich umso mehr, dass ich bei dir nachhaltig den Eindruck hinterlassen habe, dass es mehr gibt als eben nur schwarz und weiß, sondern dass man auch wirklich zwischendurch mal über den Tellerrand schauen sollte und kann. Und ja, wenn ich das bei dir erreicht habe, vielleicht haben wir das dann auch wirklich bei unseren Hörern auch den Eindruck hinterlassen. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja noch mal die Möglichkeit, dass wir noch mal sprechen. Ich glaube, uns gehen die Themen nicht aus.
Nee, glaube ich auch nicht. Und ich habe eben schon überlegt, ob es nicht vielleicht sogar mal spannend wäre, dass ich mal irgendwie 1, 2 Tage, wenn das irgendwie möglich ist, bei euch mal mitarbeite, irgendwie mal über die Schulter gucke oder so. Und daraus ergeben sich dann bestimmt wieder total viele neue Sachen, woraus man vielleicht auch mal eine Folge machen könnte oder so. Gucken wir einfach mal, wohin das Ganze geht. Dir auf jeden Fall tausend Dank und auch du darfst natürlich eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Verrate uns bitte noch, wohin die geht.
Wie cool, ja, total gern. Ich bin absolut Wischler verliebter Mensch. Ich habe jetzt gerade letzte Woche meinen zweiten Tierschutzwischler aufgenommen. Da herrscht gerade noch ein bisschen Chaos. Okay, ich möchte gern die Palette an den Verein Wischler in Not spenden. Ich bin dort selber Mitglied, helfe da aus, berate mit als Tierärztin und natürlich auch bei Ernährungsfragen und kläre dort mit auf. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir denen ihre Arbeit mit unterstützen, weil die machen echt einen tollen Job.
Hey, machen wir. An der Stelle wirklich einfach mal vielen Dank an Mera. Das ist eine coole Aktion. Wir machen das wirklich Folge für Folge. Und ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, irgendwo bei Folge 100 oder so. Das heißt, da ist einfach schon 100 Mal eine Palette Futter rausgegangen.
Richtig cool.
Das ist schon echt eine krasse Nummer. Susanne, wenn ich bisher zugehört habe und jetzt auch interessiert an diesem ganzen Thema bin und mich da ein bisschen weiter reinfuchsen möchte und so, vielleicht noch abschließend ein, zwei Tipps. Wie kann ich da weiter einsteigen? Wo bekomme ich mehr Infos her? Wie kann ich mich weiter informieren?
Also, wie kann man sich informieren? Bücher ist teilweise schwierig. Man muss halt aufpassen, wo man das in die Infos herholt. Ernährungsberater ist nicht gleich Ernährungsberater, ist nicht gleich Ernährungsberater. Also jeder darf sich Ernährungsberater für Hunde und Katzen nennen. Es gibt da kein festgelegte Ausbildung in dem Sinne. Es gibt bei Tierärzten ein, zwei Instagram-Accounts, denen man gut folgen kann. Es gibt auch wirklich zwei tierärztlich geführte Ernährungspodcasts, die sind auf, weiß gar nicht, darf ich die nennen? Weil Werbung.
Ja klar, sicher, hau alles raus.
Es gibt einmal die Futtertierärztin und es gibt auch einen Podcast von Napcheck, soweit ich weiß. Die bringen definitiv fundiertes Wissen heraus. Und ansonsten, ja, das wäre tatsächlich mein Hinweis. Ein Buchtipp habe ich aktuell nicht. Die meisten sind wirklich tiermedizinisches Fachjargon in Hundeernährung oder Katzenernährung. Kann man sich natürlich anschauen, aber ich glaube, das geht zu tief für den normalen Hundehalter.
Cool, dann nochmal danke dafür. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für alles, was du uns heute geschenkt hast. Sorry für meinen, ich bin zwischendurch mal unstrukturiert, aber du hast wirklich so viel bei mir angepiekt, wo ich angefangen habe, drüber nachzudenken. Ganz, ganz spannende Folge. Ich danke dir total. Es war dein erstes Mal Podcast. Herzlichen Glückwunsch dazu. Erfolgreich gemeistert. Dir noch einen tollen Tag und allen, die uns bisher zugehört haben. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ihr Lieben.